ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil unseres Spezialpodcasts zur Johannespassion von Johann Sebastian Bach anlässlich des 300. Geburtstages dieses Werkes. Heute wollen wir uns in einem besonderen Schwerpunkt mit der Rezeption dieser Passionsmusik beschäftigen und noch ein paar besondere musikalische Highlights natürlich betrachten. Es ist vollbracht. Diese Arie spielt in diesem Podcast natürlich auch noch eine besondere Rolle, etwas später. Zunächst aber, wie angekündigt, mal der Blick auf die Rezeption dieser ersten Leipziger Passionsmusik von Johann Sebastian Bach. Wir haben ja schon gesprochen über die verschiedenen Fassungen, die es gibt, die also schon zu Bachs Lebzeiten aufgeführt wurden. Man kann also sagen, Bach, Michael, hat sich ganz intensiv sein Leben lang mit diesem Stück befasst, aber nach seinem Tod war zunächst erstmal Schluss mit einer Rezeption des Stücks.
Also lieber Bernhard, das kann man wirklich so sagen. Also vielleicht noch präzisiert, sein Thomaskantorenleben lang. Ja. Erster Karfreitag in Leipzig, den er erlebt hat, die Johannespassion. Mindestens vorletzter Karfreitag, 1749, nochmal eine Aufführung. Ob er 1750 überhaupt noch die Aufführung geleitet hat, wissen wir nicht. Aber ja, es stimmt, danach ist Schluss. Also Gottlob Hacher, sein Nachfolger, der kommt dann mit einem maximalen Kontrastprogramm. Gesù al Gavaglio, also italienisches Metastasio-Libretto, vertont der. Also könnte nicht entfernter sein. Mhm. Und ja, wie eigentlich alle Vokalmusik ausgenommen, die Motetten, wird Bachs Kirchenmusik erstmal vergessen. Also in Leipzig spielt sie hin und wieder mal noch eine Rolle. Ja, so eher experimentell wird da mal noch eine Choralkantate herausgeholt. Das hängt vor allem, haben wir ja mehrfach schon in unserem Podcast betont, mit der veränderten Ästhetik zusammen, was vor allem die Texte betrifft. Also man hat einfach diese barocke Lyrik im Zeitalter der Aufklärung und der Klassik als überbordend schwulstig betrachtet. Es kam jetzt aber bei den Passionen noch ein weiterer Aspekt hinzu, der es einfach mal unmöglich machte, selbst wenn man gewollt hätte, ab Mitte der 1760er Jahre überhaupt noch, in Leipzig jedenfalls, eine Bach-Passion aufzuführen. Im Jahr 1766 wurde hier angeordnet, dass diese Praxis, in der Vesper am Karfreitag eine groß angelegte Passionsmusik aufzuführen, gestoppt. Es hieß, ab jetzt wird die Passion zwar weiterhin musiziert, aber wieder wie anno dazumal, nämlich wie vor 1721, entweder im Frühgottesdienst am Karfreitag oder im Frühgottesdienst an Palmarum. Will heißen, jetzt musste es sich wieder einpassen in die Liturgie eines gesamten vollwertigen Gottesdienstes und damit war völlig ausgeschlossen, dass so ein Stück noch theoretisch länger als 50 Minuten dauern konnte.
Was ist denn der Grund dafür? Kann man das irgendwie spekulieren?
Also es leuchtet in diesen Quellen ein bisschen durch eine Kritik daran, das ist ganz interessant, dass offensichtlich die Darbietenden einer solchen Passionsmusik, und das sind ja meistens Knaben gewesen, dann auch dazu geneigt haben, das Ganze als ein Rollenspiel aufzufassen, sprich sich selbst so ein bisschen wie Jesus zu fühlen. Aha. Und da wollte man den Riegel vorschieben. Und
also nicht so wie in Südeuropa in katholischen Ländern?
Nicht Passionsspiel, tatsächlich. Okay. Ja, und das würde ich mal sagen, hat tatsächlich der traditionellen musikalischen Karfreitagsvesper den gar ausgemacht. So, und dann werden also hier in Leipzig die Passion völlig vergessen und dann ist es ja im Grunde erst im Zug dieser Bach-Renaissance des 19. Jahrhunderts, wo die Wiederaufführung, die erste natürlich der Matthäus-Passion, nicht der geringsten Gründe einer war, dass dann nun auf weitem Feld des Werk Bachs das Vokalwerk wieder erschlossen, wiederentdeckt wurde.
Da kommen wir gleich drauf, auf diese Wiederentdeckung dann Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich würde gerne aber nochmal im 18. Jahrhundert bleiben. Das ist jetzt, was du gesagt hast, Fakt für Leipzig. Aber was ist denn darüber hinaus? Und vor allem, was passierte denn mit der Partitur dieser, jetzt mal konkret gesprochen, der Johannespassion?
Naja, lieber Bernhard, das Problem ist ja, dass tatsächlich die Konzeptpartitur die es gegeben haben muss zur Johannespassion, die ist irgendwo unter die Räder gekommen. Ob das schon zu Bachs Lebzeiten passierte oder ob die vielleicht Erbteil Wilhelm Friedemann Bach war und dann eben irgendwo verlustig gegangen ist, wissen wir nicht. Was sich erhalten hat, ist diese torso gebliebene Reihenschrift, die eben nur die ersten 11 Nummern enthält, aus dem Jahr 1739 offenbar, und eben ein riesengroßer Stapel an Aufführungsmaterialien, die im unterschiedlichen Maße die vier Fassungen repräsentieren.
Haben wir darüber gesprochen im dritten Teil.
Genau, und die sind zum Glück tatsächlich über die Söhne überliefert worden. Das Ganze landete bei Karl Philipp Emanuel Bach und später dann erstmal in der Singakademie in Berlin und dann in der Staatsbibliothek. Dadurch ist das Stück überliefert und wir haben keinen Hinweis darauf, dass die Johannespassion überhaupt im 18. Jahrhundert irgendwo außerhalb von Bachs Notenbibliothek, irgendwo außerhalb von Leipzig zirkulierte. Ja, also einmal mehr würde ich jetzt mal sagen, Gedächtnisminute für Karl Philipp Emanuel Bach und dass es in seiner Wohnung nie einen Wasserschaden gab. Mhm. Also dieses Stück wäre wahrscheinlich komplett unter die Räder gekommen, weil es dauerte wirklich bis ins dritte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, dass man jetzt überhaupt erstmal die Noten gedruckt hat.
Bis Im dahin, Gegensatz etwa zur Hameumesse zum Beispiel, die ja schon auch in Abschriften im 18. Jahrhundert existiert.
Genau, wo auch Karl Philipp Emanuel immerhin mal das Credo aufgeführt hat.
Aber das ist hier
Johannes Passion ist unter dem Radar.
Also können wir diese ersten 50, 60 Jahre nach dem Tod Bachs erstmal für die Johannespassionsrezeption vergessen. Ja. Machen wir an der Stelle weiter. Wann gibt es denn nun die erste Wiederaufführung? Zugegebenermaßen ist das ja auch schwierig aus diesem Wust an verschiedenen Fassungen, die es gab.
Ja. Also den frühesten Beleg, den wir haben, dass man sich mit Noten der Johannespassion auseinandersetzt, sind Notizen von Karl Friedrich Zelter, dem Leiter der Berliner Singakademie. Ich glaube aus dem Jahr 1815, die belegen, dass dort zumindest mal in den Proben der Singakademie Teile des Stückes musiziert wurden. Man wollte mal so reinhören. Aber tatsächlich war es nicht die Singakademie, sondern es war einer schneller, und zwar Wilhelm Friedrich Riem, Musikdirektor in Bremen, hat die erste neuzeitliche Aufführung der Johannespassion im Bremer Dom im Jahr 1832, also 3 Jahre nach Mendelssohns Wiederaufführung der Matthäuspassion in der Singakademie in Berlin, durchgeführt. Das Ganze war ein großer Erfolg, war auch eine Initialzündung dahingehend, dass tatsächlich ein Jahr später dann die Singakademie in Berlin nachgezogen hat. Hier hat die Leitung Karl Friedrich Runghagen übernommen. In Leipzig 1844, es war nicht Felix Mendelssohn Bartholdy, sondern der Thomaskantor Moritz Hauptmann. Ja, und er ist ja einer der Initiatoren dann auch der Bach-Gesellschaft, die sich 1850 gründet, um eine erste Gesamtausgabe der Werke Bachs herauszugeben. Und tatsächlich erscheint da dann im Rahmen der Bach-Gesamtausgabe als 12. Band 1863 die Johannespassion, herausgegeben von dem inzwischen Thomaskantor Wilhelm Rust. Die 1830er Jahre sind praktisch die Johannespassion der Vergessenheit entreißen. Aber, sagen wir mal, so eine breite Renaissance des Stücks hat das auch noch nicht bedeutet.
Und die kam dann erst nach der Ausgabe im Rahmen der Bach-Ausgabe, der
also Gesamtausgabe? Das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben, aber dass dieses Stück dann so richtig in den Kanon der Kirchenmusik oder auch Konzertmusik in der Passionszeit zurückkehrte, das ist eigentlich etwas, was wir dann erst im frühen 20. Jahrhundert belegen können. Ich meine, es gab schon wichtige, also rezeptionsgeschichtlich wichtige Aufführungen. Vielleicht mal ein Hinweis noch, 1851, ganz berühmt, Robert Schumann führt in Düsseldorf, ja, wo er dieses Musikfest hatte, auch die Johannespassion auf. Und Schumann war ein kreativer Geist, der hat auch eingegriffen, also der hat ein bisschen uminstrumentiert. Und ein tolles Beispiel ist, in der Arie »Es ist vollbracht«, da gibt's ja diesen furiosen Mittelteil, der Held aus Juda singt mit Macht. Da komponiert er 2 Trompeten noch mit hinein, um dem Ganzen einfach noch mehr Druck zu verleihen. Und Schumann ist überhaupt, würde ich sagen, der größte Fürsprecher der Johannespassion im 19. Jahrhundert. Alle staunten da über die Matthäuspassion und da gibt's ja von Mendelssohn über Nietzsche wirklich die größten Lobhudeleien über dieses Stück. Schumann war anderer Meinung, er fand die eigentlich zu lang und er war ein Fan der Johannespassion. Es gibt eine Bemerkung in einem Brief, wo er einem Freund sagt, finden Sie die nicht auch viel, viel theatralischer, viel eindrucksvoller als die Matthäuspassion? Ist ja wie durchaus gedrängt, namentlich in den Chören. Also er hat sich praktisch von der Dramatik der Handlung und von diesen wirklich machtvollen Volkschören sehr beeindrucken lassen. Und vielleicht hören wir mal in diese Arie rein. Es ist vollbracht.
In der Fassung von Robert Schumann.
Genau.
Der Held aus Juda siegt mit Macht.
So hat also Robert Schumann die Bach-Passion aufgefasst, Mitte des 19. Jahrhunderts beim Rheinischen Musikfest in Düsseldorf aufgeführt. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Zuhörer, die sowas ja auch noch nie gehört hatten, woher, sehr beeindruckt gewesen sind.
Ja.
Also das sind wichtige Zeugnisse der frühen Rezeption der Johannes-Passion. Jetzt besprechen wir mal noch einen anderen Aspekt der Rezeption, das ist die Reproduzierbarkeit durch Medien, um das mal so ein bisschen verklausuliert auszudrücken. Ich hätte auch sagen können, die Schallplattengeschichte, das ging ja im 20. Jahrhundert dann richtig los. Zunächst mit Schellack, dann mit Mono, dann mit Stereo.
Ja.
Wo ordnet sich denn da die Johannes-Passion ein?
Na, bei Schellack wirst du noch nichts finden.
Im Gegensatz zur Matthäus-Passion.
Ja,
die gibt's auch Schellack.
Ja. Ich meine, bei Schellack ist natürlich immer das zentrale Hindernis, dass du relativ schnell diese Platte wenden musst.
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele einzelne Schellack-Platten es benötigt, um eine komplette Matthäus-Passion darauf zu verdammen.
Die war nicht komplett, die war ja gekürzt.
Ja,
ich glaube, es sind weit über 50.
Ja, okay, gut. Aber tatsächlich im Jahr 1950 gab es die erste Schallplattenaufnahme, damals noch Mono, bei der Firma Vox. Und zwar mit einem österreichischen Ensemble unter der Leitung von Ferdinand Grossmann. Sehr rar auf dem Antiquariatsmarkt. Dann 1954 überliefert eine Aufnahme der Thomaner unter der Leitung des Thomas Cantors Ramin. Ich persönlich finde sehr interessant aus dem Jahr 1962 eine sehr intensiv musizierte Johannespassion unter der Leitung von Hermann Scherchen, großer Anwalt der Moderne, aber eben auch ein großer Liebhaber Bachs. Der hat ja eine ganze Reihe Bach-Kantaten in den 50er Jahren, eine ganz eindrucksvolle Matthäus-Passion. Hamoll weiß er auch sogar zweimal und die Johannespassion aufgenommen. Sehr intensiv musiziert mit dem Chor und Orchester der Wiener Staatsoper. Das sind so verkappt, die Wiener Philharmoniker durften sich nur bei diesem Label, für das Scherchen produziert hat, Westminster, offiziell nicht so nennen. Ich weiß nicht, wollen wir da mal reinhören?
Das wäre doch ganz interessant, da mal auch einen Vergleich zu machen zu dem, was dann unmittelbar danach kommt. Wollen wir mal anfangen mit Hermann Scherchen?
Ja. Stand 1962, also ein großer Dirigent, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ich meine, der hat tatsächlich in seinen Konzertprogrammen, das geht schon in den 1920er Jahren los, teilweise wirklich Programme gemacht. Das ging los mit einer Purcell-Fantasie oder bis ins 16. Jahrhundert zurück Palestrina, dann in der Mitte eine Beethoven-Sinfonie und am Ende kam vielleicht ein Stück von Honegger oder von Webern. Und das Tolle bei seiner Aufnahme, wir werden das jetzt merken, also einerseits merkt man, was er für einen großen Bogen musizieren kann, aber wenn man sich mal die komplette Aufnahme anhört, hat eine große Bandbreite. Also einerseits ganz romantisierend, gerade die Choräle, die haben manchmal endlose Längen. Auf der anderen Seite gibt es da wieder Arien, das ist so filigran und durchsichtig musiziert. Da fragt man sich, ist das irgendwie eine frühe Hanon-Choraufnahme, die ich noch nicht so drauf habe? Aber jetzt hören wir mal in den Eingangschor hinein.
Soweit Eingangschor unter Leitung von Hermann Scherchen 1962 aufgenommen. Ich habe nur ein Urteil, großartig.
Ja, ne? Ja,
aber jetzt müssen wir natürlich direkt mal einen Vergleich anschließen. Denn wenige Jahre später gibt es eine kleine Eruption auf dem Gebiet der alten Musik.
Drei Jahre später, auch in Wien, Hanonchor. Ja, Nikolaus Hanonchor 1965 mit Concentus Musicus Wien und den Wiener Sängerknaben geht hin, musiziert die Johannespassion. Nach seinem Verständnis genauso, wie es Bach eben gemacht hat, mit Knabenchor, die Sopranarien ebenfalls von einem Knaben gesungen. Ganz anderer Ansatz, aber ich finde auch jetzt noch, nach dem, sagen wir mal, 60 Jahre historisch informierte Aufführungspraxis ins Land gegangen sind, immer noch sehr faszinierend.
Musik
Das sind also jetzt zwei Einspielungen gewesen aus den 60er Jahren. Und man muss natürlich sagen, in den vergangenen 60 Jahren hat sich auf dem Plattenmarkt wahnsinnig viel getan in Sachen Johannespassion. Ich will nicht wissen, wie viele Einspielungen es davon inzwischen gibt. Vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen Aufriss machen in wenigen Minuten von besonders auffälligen Aufnahmen in dieser Zeit, die auch wieder ihrerseits eine Rezeption nach sich geführt haben.
Also ich würde es mal so rum aufziehen. Also anders als zu Bachs Zeiten, wo völlig klar war, welches Orchester und welchen Chor er verwenden musste, weil das die einzigen waren, die da waren, mit dem Thomaner Chor, Stadtpfeifer und so weiter. Anders als das 19. Jahrhundert, ja, Chorbewegung, große Laienchöre interpretieren Bach in gigantischen Besetzungen, haben wir also spätestens seit den 1960er Jahren eine riesengroße Bandbreite an Herangehensweisen. Und ich muss sagen, ich bin ausgesprochen glücklich darüber, dass wir eben inzwischen die Johannespassion hören können mit hochprofessionellen, großen Erwachsenenchören, seien die vom MDR oder aus Japan oder eben der Monteverdi Choir, John Elliott Gardiner. Aber eben auch im Zuge von Joshua Rifkin, One Through a Part of Theory, dass man plötzlich hingeht und regelrecht solistisch diese Chöre musiziert. Ich finde, auf CDs klappt das immer recht gut. In der Kirche kann es manchmal sehr enttäuschend sein, weil die Balance gerade in größeren Kirchen dann oft nicht stimmt. Aber wenn man plötzlich mal in so einer Aufnahme irgendwie vier fabelhafte Solisten diese Chöre singen hört, dann ist das so durchhörbar und auch toll. Also ich bin froh, dass es wirklich diese große Bandbreite gibt, sage ich ganz ehrlich. Denn all diese Ansätze haben irgendwie was für sich. Und vor allem, finde ich, ist es am Ende entscheidend, dass der Aufführungsleiter oder das gesamte Ensemble einen Plan hat und irgendwie eine große Linie. Also ich würde jetzt mal sagen, meine eigenen Meilensteine, ich rede jetzt mal ein bisschen aus meinen 45 Jahren oder, naja, gut, vielleicht eher dann so knapp 40 Jahren.
Du hast direkt nach der Geburt angefangen, Bach zu hören, nicht? Okay.
Ja. So war's. Nein, ich kann mich entsinnen, tatsächlich bewusst gehört dieses Werk und lieben gelernt habe ich es, glaube ich, so mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie in der Kante, anhand der Aufnahme von Herrewege, die er, glaube ich, 1988 oder 91 gemacht hat. Sehr kammermusikalisch, sehr delikat, sehr filigran musiziert und vor allem mit Klangfarben, die mir wirklich eine neue Welt eröffneten. Also dieses Instrumentarium da und diese Gambe, wie die klingt, alles sehr nach innen musiziert, aber sehr intensiv. Das war, glaube ich, schon auch ein Meilenstein, vielleicht ganz ähnlich wie die Gardiner-Aufnahme aus den frühen 80er Jahren, die allerdings mehr PS hat. Ja. Dieser Chor, der gibt einfach mehr. Also es ist ein sehr viel theatralischerer Ansatz. Ich habe sehr geschätzt, dann Mitte der 90er Jahre, die Franz Brüggen-Aufnahme, Orchestra of 18th Century und ich glaube, der Lenscher Bachchor. Für mich war dann nochmal ein richtiger Erdrutsch, so eine etwas kleiner besetzte Aufnahme, und zwar mit La Chapelle Renan. Die erschien, glaube ich, 2006 oder 2007. De facto eine Art Variante der zweiten Fassung. Also da ist auch diese wunderbare Himmelreise Welt Abeba Arie dabei. Allerdings konnten sie es nicht sein lassen, den Herr unser Herrscher Eingangschor, der ja eigentlich gar nicht in die zweite Fassung gehört, trotzdem zu musizieren. Also nicht um Mensch beweinen, dein Sünde groß zu beginnen. Aber was mir an dieser Aufnahme so gefällt, ist ein wirklich sehr, sehr theatralischer, zupackender Ansatz, was diesem Stück, finde ich, generell gut bekommt. Nicht umsonst gilt es ja als die dramatischere der beiden Passionsmusiken. Und diese Volkschöre, denen ist natürlich die Dramatik immanent. Und ich finde, man sollte die nicht verstecken, sondern man sollte die wirklich in den Vordergrund stellen. Und ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten drei Sendungen viele Klangbeispiele gehabt von der neuen Aufnahme der Thomaner. Und da muss ich mal sagen, hier habe ich den Eindruck, hier beginnt tatsächlich wieder ein neues Kapitel. Weil letztlich, was ja Andreas Reitze jetzt tut, ist ja im Grunde vom Ansatz nichts anderes, als Hanna Chor gemacht hat. Zu sagen, wir nehmen jetzt den Knabenchor, wir versuchen uns an der Bachschen Besetzung zu orientieren. Aber wir sind halt jetzt 60 Jahre weiter. Es ist eine nochmal schmalere Besetzung, näher an der Bach-Aufführungspraxis dran. Es ist extrem zupackend musiziert und technisch bleiben überhaupt keine Fragen offen. Und auch jetzt diese Variante mit diesen Zwischenspielen zwischen den Choralzeilen von der Orgel dargeboten.
Johannes Lang.
Johannes Lang, ja, das ist auch etwas, was jetzt wiederkommt. So eine Praxis hat es ja anscheinend gegeben im 17., 18. Jahrhundert in unterschiedlicher Ausprägung. So etwas ist, sagen wir mal, den Altvorderen der Aufführungspraxis auch noch nicht eingefallen. Ob sich das jetzt durchsetzen wird, weiß ich nicht. Aber man sieht, die Aufführungspraxis der Johannespassion ist in Bewegung. Ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt in 50 Jahren nochmal einen Podcast machen sollten, lieber Bernhard.
Klar, immer noch.
Sehen, ja,
immer noch.
So mit
immer noch.
Über 90.
Ach komm,
dann werden wir wahrscheinlich nochmal ganz andere Aufnahmen anspielen und wird in unseren Ohren wahrscheinlich manches, was wir jetzt als extrem modern und progressiv begreifen, völlig anders wieder in unseren Ohren klingen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsaufnahme?
Also ich muss sagen, aufgewachsen bin ich zunächst mit den Thomanern und ja. Ich erinnere mich an eine Aufführung, werde ich nie vergessen, während der Messe mal, die war außerhalb der Passionszeit, ja. Johannes Passion unter Rotsch mit dem Thomanerchor, ja. mit Peter Schreier und Theo Adam und ja. ich glaube Rosemarie Lang und weiß ja. gar nicht, wer jetzt Sopran gesungen hat. Und also hat mich Schreier einfach so unglaublich fasziniert, dass ich dann die kurz danach oder davor erschienene Aufnahme, die Schreier selber dirigiert hat, mit dem MDR, damals Leipziger Rundfunkchor und der Staatskapelle Dresden, inklusive einiger super Spezialisten wie schon Christine Schornsheim, mich so sehr beeindruckt haben.
Das war ja. diese Philips Eterna Co-Produktion,
richtig,
ne?
Ja, wo das wirklich Schreier auf dem Höhepunkt seiner gesanglichen Karriere war und das natürlich alles von ihm ausging. Er stand doch immer in der Mitte bei den Aufnahmen.
Ja, ich entsinne mich.
Das war das, womit ich aufgewachsen bin. Dann kann ich aber genauso zustimmen. Also mein Vater wollte immer Richter hören, da konnte ich nicht so richtig mit. Da gab es auch mal einen Fernsehfilm übrigens, wo das Ganze nochmal ballettmäßig verstärkt wurde. Konnte ich nicht so viel mit anfangen, war mir alles zu massig. Aber diese Herwege-Aufnahme war für mich ganz wichtig. Da habe ich gerade mit Studieren angefangen, Anfang der 90er Jahre.
Ja, fremde Klangwelt, aber ganz völlig faszinierend.
Ja, mit Howard Krug als Evangelist, den man auch wunderschön verstehen konnte.
Peter Coy als Jesus, glaube ich.
Total ein Gegenmodell zu Schreier und Adam übrigens. Ja. Nicht? Und dann in letzter Zeit hat mich sehr beeindruckt die Aufnahme mit der Gechinger Kantorei, mit Hans-Christoph Rademann, wo nochmal auch ein ganz anderes Idiom der Chorqualität zu hören war. Also so ein bisschen schon auch wie Philipp Herrewege, aber vielleicht noch ein bisschen einheitlicher zu hören war. Also das ist so das, was mich über die Jahre getragen hat. Und wenn man mal eine Lieblingsaufnahme hat, hört man ja doch immer wieder die gleiche. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich würde mal sagen,
ich bin ein Leidensgenosse.
Ja, diese Neuaufnahme mit den Thomanern, die jetzt gerade rauskommt, hat auch große Chancen, weil sie so ganz anders ist jetzt nochmal.
Und die große Orgel, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist ja jetzt auch etwas, was zum Glück immer mehr die Ensembles als eine Notwendigkeit empfinden. Weg von der Truhe, Mut zur großen Orgel.
Und hier spielt ja Johannes Lang auf der großen Bachorgel in der Thomaskirche. Dort ist auch die Aufnahme natürlich gemacht worden auf dieser engen kleinen Empore, was wieder Auswirkungen hat auf die Besetzung, weil mehr Musiker da gar nicht hinpassen als mitspielen. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ich denke, das wird jetzt auch ordentlich Aufsehen machen. Hören wir doch mal zum Abschluss dieser Betrachtung über Rezeption nochmal in diese neueste Aufnahme mit den Thomanern rein. Auch Eingangschor, selbe Stelle wie eben Scherchen und Harnoncourt. Ja, das ist also die neueste Aufnahme der Johannespassion mit den Thomanern unter Leitung von Andreas Reitzer, Akademie für Alte Musik Berlin, spielt dazu. Zur Rezeption der Johannespassion gehört auch ein Aspekt, der immer wieder mal in den Vordergrund kommt. Das Volk wird bei Johannes im Evangelium als die Juden bezeichnet. Das haben wir bereits in der ersten Folge unseres Podcasts schon mal kurz erläutert. Und Bach ist vor allem in den vergangenen Jahrzehnten hier immer mal wieder eine antijudaistische Haltung vorgeworfen worden. Michael, dieses Thema wollen wir auf keinen Fall ausblenden. Wie erklärt sich das und wie können wir damit umgehen?
Naja, es erklärt sich erstmal aus zwei Dingen. Also zum einen müssen wir uns vor allem vergegenwärtigen, Bach vertont hier den Passionsbericht nach Johannes. und wir hatten es ja zu Beginn unserer Podcast-Serie über Johannes Passion thematisiert. Also das Johannes-Evangelium ist das am spätesten aufgeschriebene. Jesus wird als ohne jeden Zweifel der Gottessohn hingestellt, der eben auch in den Augen von Johannes derjenige ist, der nicht von irgendeinem anonymen Volk letztlich für die Kreuzigung freigegeben wurde, sondern von den Juden. Ja, also in dieser berühmten Verhörszene, Pilatus verhört Jesus und fragt am Ende das Volk, wen soll ich euch losgeben? Da wütet dieses Volk, was ausdrücklich bei Johannes als die Juden bezeichnet werden, und fordert eben diese Kreuzigung. Ja, und wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. So. Und jeder Komponist, jeder Kirchenmusiker, der das Johannesevangelium in Musik zu setzen hatte, musste natürlich auch diese Passagen vertonen und durfte auch nicht, selbst wenn er gewollt hätte, Hand anlegen an den Text. Also heutzutage gehen wir gerne mal hin und versuchen dann auch inzwischen als problematisch angesehene Begriffe, aus welchen Gründen auch immer, also regelrecht durch andere zu ersetzen. Aber den Fall wirst du nicht finden. Und nun ist Bach tatsächlich in diesem Stück, was ja ohnehin eine sehr emotionale Schilderung des ganzen Passionsgeschehens ist, einen sehr theatralischen Weg gegangen. Und natürlich versucht er, die Worte, die er vertont, möglichst plastisch, möglichst bildhaft in Musik zu setzen. Und gerade in der Verhörszene, da steht ja gleich mal zu Beginn diese Worte, die Kriegsknechte singen, sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig, ja. Und das ist eine ganz boshaft schmeichelnde Form der Musik, die Bach da wählt, um also diesen Sarkasmus auch zum Ausdruck zu bringen. Hören wir mal kurz rein. Weiteres Beispiel dann noch, als dann eben das Volk das erste Mal Kreuzige singt, dann schreibt Bach wirklich einen heftigen Torwachor, der einfach diese ganzen Folgen, die diese Kreuzigung ja bedeutet, den Tod, die Hinrichtung wirklich in Noten zum Ausdruck bringt, dass einem die Haare zu Berge stehen. Und dann auch noch diese ganze Unbeweglichkeit, als Pilatus sagt, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden aber antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Da schreibt der Bach eine Schulfuge, sozusagen Ausdruck von stumpfester, gefühllosester Bürokratie. Und auch da muss man ja sagen, hat er ja den Affekt des Ganzen eigentlich sehr gut erfasst. Und natürlich haben diese Chöre eine wahnsinnige Wirkung. Und natürlich sehen wir da dieses aufgebrachte Volk vor uns. Und wenn es jetzt noch praktisch aufs Brot geschmiert wird, das ist jetzt nicht irgendein Mob, der sich da zusammengefunden hat, sondern es sind die Juden, dann kann es natürlich sehr irritierend wirken. Und diese irritierende Wirkung wird weniger bei uns hierzulande thematisiert, was so ehrlich muss man sein, vielleicht auch daran liegt, dass in dem gemeinen deutschen Publikum spätestens seit den 1940er Jahren nicht mehr so viel Anteil an jüdischer Bevölkerung ist. Wir wissen alle warum, furchtbar. Aber gerade im angelsächsischen Raum gibt es also wirklich schon seit Jahrzehnten eine große Thematisierung von der Wirkungskraft, die von der Johannespassion ausgeht. Dass man sich natürlich als Hörer und gerade wenn man auch noch jüdische Wurzeln hat, irritiert fühlt, wenn man diese Musik hört. Und nun ist natürlich die Frage, muss man das dem Bach sozusagen zur Last legen? Ist das der Beleg für einen Anti-Judaismus? Ich würde nicht Antisemitismus sagen, das ist ein Begriff des ausgehenden 19. Jahrhunderts, aber Anti-Judaismus, der da spezifisch für Bach zum Ausdruck kommt. Ich wäre da sehr vorsichtig. Letztlich müssen wir ja sagen, Bach war ein Kind seiner Zeit und mindestens seit Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte, las jeder Protestant von Kindesbein an im Johannesevangelium genau diese Worte und galten die Juden als diejenigen, ja, die den Heiland zur Hinrichtung freigegeben haben. Und es war auch völlig klar, dass in diesen Passionspredigten, aber auch in den Passionsmusiken, man jährlich versuchte, wechselnd einen der vier Evangelienberichte eben zu präsentieren, zu musizieren, über ihn zu predigen. Und da war natürlich auch regelmäßig die Johannespassion dran. Und ich tue mich einfach, will ich ganz offen sagen, schwer damit, dem Bach jetzt zur Last zu legen, dass er eben so besonders wirkungsvoll nicht nur diese Chöre, die Volkschöre, sondern alles, was in dieser Passion geschieht, in Musik gesetzt hat. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch all das, was an didaktisch wirklich wertvollem in die Passion eingeflossen ist, über den Evangeliumstext, über den Johannespassionstext hinaus. Wenn man sich mal die Choraltexte anliest, da ist ja so viel Selbstkritik drin. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden. Ja, es wird ja wirklich der Bezug ins Hier und Jetzt immer hergestellt. Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu thematisieren, sich das bewusst zu machen, dass dieser Text einer ist, der eine Historie hat und dass Bach ihn wie viele andere auch vertont haben. Ich meine, wollen wir mal einen kleinen Vergleich ziehen?
Gerne.
Wir haben ja nun wirklich viele, viele Johannespassionen, auch von anderen Komponisten. Mhm. Das geht los bei diesen rein vokalbesetzten Johannespassionen des 16., 17. Jahrhunderts. Heinrich Schütz, der ja auch diese Volkschöre irgendwie in Musik setzt. Das ist alles sehr viel harmloser. Aber insgesamt sind die Affektausschläge in alle Richtungen, in jedem Moment dieser musikalischen Passionsschilderung nicht so intensiv wie in Bachs Johannespassion. Aber nehmen wir uns doch mal das Werk eines Zeitgenossen. Georg Philipp Telemann, Musikdirektor in Hamburg ab 1721, der da jedes Jahr eine Passionsmusik ebenfalls musizieren müssen, meistens sogar neu komponiert. Aller vier Jahre war Johannespassion dran, weil das eben wirklich immer alternierend ging. Matthäus, Johannes, Markus, Lukas. Und was als eine Einspielung vorliegt, wäre aus dem Jahr 1745 die Johannespassion. Hören wir uns da doch einfach mal diesen Kreuziget ihn Chor an, wie Telemann das macht.
Da in die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen:
Das ist also Telemann ziemlich kurz, würde ich mal sagen.
Ziemlich kurz, sehr bewegt, ja. Mhm. Also das ist schon auch ein aufgebrachtes Volk, aber es ist harmonisch wesentlich flacher und erzeugt bei Weitem nicht diese Kraft und wirkt auch weit weniger brutal. Also es wirkt ja ein bisschen wie so ein Puppenspiel, ja. Also aufgebrachte Puppen singen schnelle Noten, ja. Und Telemann kostet das auch nicht so aus. Das ist aber jetzt nichts, was jetzt einfach mal passiert, weil Telemann jetzt hier eine Volksmenge, die Kreuziget ihn singt, zu vertonen hat, sondern wenn man jetzt viele Parallelvertonungen Bach-Telemann mal nebeneinander halten würde, charakterisiert das durchaus auch einfach die Herangehensweisen der Komponisten. Bach ist einfach immer intensiv und er nutzt harmonische Verläufe, um Dramatik zu erzeugen wie kein anderer Komponist. Und das macht er sowohl bei den Volkschören als auch bei völlig anders gearteten Szenen. Und wie gesagt, also ich tue mich da schwer, diese für mich Charakteristik von Bachs Tonsprache als ein Beleg für seine eigene individuelle Einstellung zum jüdischen Volk, namentlich auch dem zeitgenössischen jüdischen Volk, irgendwie abzuleiten. Zumal wir ja, so ehrlich muss man auch sein, kaum spezielle Kenntnisse darüber haben, inwiefern Bach in seinem Leben überhaupt mit Juden in Verbindung gekommen ist. Es gab in Leipzig eine kleine jüdische Gemeinde außerhalb der Stadtmauern, Was es da für Beziehungen hingab, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hätte er das auch nie so zusammengebracht. Ich meine, hier war seine Aufgabe als Kirchenmusiker, als eine Art Sprachrohr, verlängertes Sprachrohr für die Botschaften der Bibel, den amtlichen Johannestext in Musik zu fassen. Und er hat dafür genauso viel und genauso wenig Ehrgeiz aufgewendet, wie für all die anderen Passagen, die er aus der Bibel in Musik zu setzen hatte, ist mein Eindruck. Oder willst du mir widersprechen, Bernhard?
Nein, will ich dir nicht. Und ich bin sicher, dass diese Diskussion uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten wird, weil gerade ja jetzt in unserer Gesellschaft dieser neue Antisemitismus sich breit macht und das auch beängstigend ist. Aber wir deswegen auch nicht in Hysterie verfallen sollten und uns immer mal wieder über die historischen Umstände klar
unbedingt,
machen
unbedingt.
Sollten. Wir hatten ja auch schon ähnliche Beispiele, was etwa den Türkenhass anbetrifft. Halt uns Herr bei deinem Wort.
Dieser Kantat
haben wir auch, und Türkenmord. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und jetzt irgendwie zu sagen, ach, die Johannespassion kann ich nicht mal aufführen. Deswegen wäre jetzt aus meiner Sicht völlig übertrieben. Aber sich dieser Diskussion zu stellen, ist in jedem Fall wichtig. Lass uns doch bitte zum Schluss unseres Podcasts, zum Schluss dieser Serie jetzt noch einige ganz besondere musikalische Kostbarkeiten der Johannespassion analysieren, betrachten. Und zwar zuerst die Arie »Es ist vollbracht«. Die ist ja heute schon mal angeklungen. Eine Arie, die praktisch parallel geht mit dem Ableben Jesu am Kreuz und seinem Ausspruch »Es ist vollbracht«. Wie bringt denn Bach da auch gerade diese johannäische Theologie zum Ausdruck, wo ja das »Es ist vollbracht« durchaus nicht resignierend, sondern auch zuversichtlich gesprochen ist?
Genau, und letztlich ist vielleicht der ganz große Plan der Geschichte einfach ausgegangen. Also Johannes erzählt das alles ja aus der Retrospektive. Und es ist einfach völlig klar, es ist Gottes Sohn und Gottes Sohn ist für uns gestorben. Er ist aber auch auferstanden. All das ist in dieser Arie jetzt schon mit drin. Und deswegen hat Bach es, glaube ich, geschafft, einerseits... Es ist ja jetzt der Moment, wo Jesus am Kreuz sterben wird. Also eine ganz gedrückte Stimmung, ein ganz intimer Moment. Es ist vollbracht. Jesus spricht das in sich hinein, vielleicht auch zu Gott. Aber es ist jetzt kein Ausspruch, den er irgendwie laut ex cathedra an das Volk tut. Und Bach schafft erstmal, um diese Worte zu vertonen, eine Musik, die kaum intimer sein könnte. Er wählt das Instrument, dem man nachsagt, vielleicht am nächsten, wenn es gut gespielt ist, an der menschlichen Stimme zu sein, nämlich die Gamme.
Aber auch ein nobles Instrument. Ja?
Ein sehr höfisches
Instrument und so weiter, ja. Das muss man auch mitdenken.
Und mit wirklich Seufzergesten, die nach unten führen immer, rezitativischen Gesten, etabliert er da eine Melodie, auf die sich dann der Alt draufsetzt und diese »Es ist vollbracht« Worte singt ganz intensiv. Schon in Lamento, das ist trauernde Musik. Aber dann, der Mittelteil der Arie, der hat ja den Text, also nachdem es heißt, es ist vollbracht, o Trost für die gekränkten Seelen, die Trauernacht lässt nun die letzte Stunde zählen, also wir sind in der Todesstunde, kommt der überraschende B-Teil mit einem völlig anderen Charakter. Jetzt wird im Grunde schon klar gemacht, ja, das ist jetzt die Todesstunde, aber am Ende hat Jesus gesiegt, denn er ist auferstanden. Und deswegen hat er ja auch, es ist vollbracht gesagt. Also dieser Teil der Geschichte ist jetzt vollbracht. Mein irdisches Wirken geht jetzt hier zu Ende. Und deswegen heißt es im B-Teil, der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf. Und dann Wiederholung, es ist vollbracht. So, und da hat Bach sofort begriffen, da muss ich den Affekt ändern. Jetzt muss es Siegermusik sein. Und das ist eben wirklich der große überraschende Moment in der Arie, der B-Teil. Wenn plötzlich jetzt die Streicher mit einsteigen in ruppischen Gesten und der Altist lange Koloraturen singt, das ist wirklich Auferstehung live. Also dieser Held aus Juda, Jesus, der wächst hier über alles andere empor. Das irdische Leid konnte ihm am Ende nichts anhaben. Und es ist ein elektrisierender Moment, wie er wirkungsvoller kaum sein könnte.
Der Held aus Juda siegt mit Macht. Das ist also der zweite Teil dieser Arie. Aber es ist nicht der letzte Teil, denn Bach erinnert ja dann dran, dass noch nicht Ostern ist. Und ganz am Schluss kommt ja noch einmal, es ist vollbracht und die einsame Gambe, ja, die diesen genau. Gang zunächst
dieses
ja
Mini ins Grab da Capo, noch darstellt. Was tatsächlich den Bogen zum Beginn wiederherstellt. Ja. Auch ganz meisterhaft gemacht, wie der Bach diese wirklich maximal gegensätzlichen Affekte doch zu einem großen Ganzen zusammenfügt.
Das ist also diese Arie, es ist vollbracht, ganz zentrale Arie überhaupt in der Johannespassion. Und lass uns doch noch über den Schlusschor sprechen. Ruht wohl, so wird gedichtet. Und macht er eine Ruhemusik draus? Oder gibt es da auch diesen johannäischen Ausblick?
Also ihm gelingt es hier auf eine ganz überraschende Art und Weise, einen Zwitter herzustellen. Also einerseits tatsächlich eine Art Grabesmusik. Also der Heiland ist jetzt zur Ruhe gekommen. Ruhet wohl, ihr heiligen Gebeine, die ich nun weiter nicht beweine. Ruhet wohl und bringt auch mich zur Ruhe. Und was ist natürlich die beste Musik, um ein Ruhen zum Ausdruck zu bringen? Dunkelheit, Nachtstimmung, der Sarabandenrhythmus. Und den komponiert Bach. Eigentlich ist das hier eine überdimensioniert angelegte Saraband mit Melodielinien, die nur nach unten gehen. Das sind die Gebeine im Grab. Mhm. Also der Herr ist jetzt zur Ruhe gekommen, so heißt er dann in der Matthäus-Passion. Das ist jetzt hier das Äquivalent.
Thank you.
Überraschend ist dann, dass dann in einer Art B-Teil dann plötzlich sich nochmal der Charakter ändert, das Grab zu euch bestimmt ist und ferner keine Not umschließt, macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.
Der Ich-Bezug.
Das ist jetzt genau der Ich-Bezug. Das ist dann sozusagen die gute Nachricht für uns alle. Und da ändert sich der Affekt und auch die Richtung der Noten. Denn den Himmel uns aufmachen, das ist ein Weg, der nach oben führt.
Ja, das ist dieser große Schlusschor der Johannespassion, der aber nicht der Schlusschor ist, denn danach kommt noch ein Chor, zumindest ein Choral und ein ganz besonderer. Ach Herr, lass dein lieb Engelein. Den werden wir natürlich am Ende dieses Podcasts komplett spielen. Zuvor aber die Frage dazu, was hat denn hier Bach inspiriert, an den Schluss ein Choral zu setzen, was wir aus der Matthäuspassion nicht so kennen?
Ja. Naja, ich würde es erstmal erklären aus der Tradition der Choralpassion. Denn ohne Choralpassion, die es jetzt schon 200 Jahre lang gibt, wäre auch keine Figuralpassion vermutlich entstanden. Also vielleicht ist das einerseits das Zugeständnis an die Tradition, aber zugleich führt es ja hier nochmal ein letztes Mal durch diesen Mechanismus, dass man einerseits erstmal die historische Geschichte erzählt, aber dann nochmal deutlich macht, der didaktische Moment, was bedeutet das jetzt für uns? Das ist jetzt in diesem B-Teil von Ruhet wohl schon angeklungen. Ja? Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu. Aber das wird jetzt einfach in diesem Choral, einem gemeinschaftsstiftenden Element des Gottesdienstes, sonders ohne. Ich meine, diesen Choral kannte jeder. Martin Schalling, herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Und da eben diese Strophe, wo wir alle die Engel nochmal bitten, uns den Weg vom Diesseits ins Jenseits auch gut zu gestalten, uns da zu begleiten, dass wir am Ende eben nicht in der Hölle landen, sondern im Himmel. Das ist hier so wunderbar in Worte gebracht worden von dem Schalling. Und was ich hier so meisterhaft finde, ist, es ist tatsächlich ein sehr dichter Choralsatz, der zunächst erstmal relativ schlicht daherkommt, aber dann eben wirklich zu Beginn des Beta als diesen kleinen Auferstehungsmoment, als denn vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich in aller Freude, Gottes Sohn, mein Heiland und Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Dieser Moment, wo es heißt, als denn vom Tod erwecke mich. Da gibt es plötzlich mehr Durchgänge, kleinere Noten in den namentlich tiefen Chorstimmen, dass man wirklich merkt, hier fängt sich wieder etwas an zu bewegen, was vorher zur Ruhe gekommen war, vielleicht auch ja, im übertragenen Sinne tot war. Und das ist wirklich so genial, subtil, überhaupt nicht aufgesetzt gemacht. Also das ist für mich immer so ein Moment, wo ich nochmal die finale Gänsehaut in der Johannespassion habe, weil es vielleicht der intimste Moment wiederum ist für den Zuhörer in der gesamten Johannespassion. Also der intimste Moment für die Protagonisten ist sicherlich, dass es ist vollbracht, also die Arie. Ja, also die betrifft Jesus, der jetzt hier im Grunde seinen Lauf auf Erden vollendet. Aber für uns als Zuhörer sind diese allerletzten Noten der Johannespassion eben auch der Moment, wo wir wie in so einem Sog hineingezogen werden in die Gedankenwelt. Wie wird sich das eigentlich mit mir verhalten, wenn es bei mir zu Ende geht? Was passiert dann? Und aus der Passionsgeschichte und deren Folgen sollen wir ja lernen, da geht es noch nicht zu Ende. Und wenn wir jetzt vielleicht den gesamten Choral uns dann nochmal anhören, was ich natürlich auch ganz toll finde, die allerletzte Zeile, ich will dich preisen ewiglich. Ich meine, klar, es liegt auf der Hand, das haben wahrscheinlich andere Komponisten auch gemacht, aber dass man nur gerade auf dieses E von ewiglich dann eben wirklich nochmal eine lange Dehnung setzt, also diese Note einfach nicht so musiziert, wie sie im Choral steht, ist, ne? Ja. Sondern die einfach stehen bleibt. Das ist schon irgendwie eine sehr tröstliche Voraussicht auf ein ewiges Leben und man möchte es glauben, nachdem man Bachs Johannespassion gehört hat.
Und das tun wir jetzt zum Abschluss dieser vierten Folge unseres Podcasts zur Johannespassion. Hören wir uns den Schlusschoral nochmal an mit den Thomanern und der Akademie für Alte Musik Berlin in dieser neuen Aufnahme. Wir beide bedanken uns ganz herzlich fürs Durchhalten dieser vier Sonderfolgen. Vielleicht machen wir sowas mal wieder zu einem anderen großen Werk. Nächste Woche geht's aber erstmal weiter mit Köthener Glückwunschkantaten. Auch was Schönes, geht aber schneller, das können wir schon mal versichern.
Das stimmt.
Wir wünschen frohe Ostern Ihnen
und verabschieden uns für heute. Sie können diesen Podcast wie immer nachhören in der Mediathek vom MDR oder in der ARD Audiothek.
Classic.